In meinem letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, dass die AfD besessen von Geschlecht ist und dass das zu einem wahnhaften Antifeminismus führt, der meiner Meinung nach diese Partei nicht gerade anschlussfähig macht für eine weibliche Wählerschaft, was sich auch darin zeigt, dass die AfD einen krassen Männerüberschuss hat. Und das ist ein Problem für eine Partei, die wachsen möchte. Und das will die AfD ja, denn die wollen ja an die Macht. Und das wird innerhalb der Rechten durchaus wahrgenommen und auch diskutiert. Es wird sogar dazu publiziert. Und mir ist ein Buch in die Hände gefallen von Ellen Kositzer. Das Buch heißt Geschlecht und Politik und es wurde verlegt bei Antaios. Das ist ein Verlag aus Schnellroda, der sich der Publikation von rechter Theorie und Prosa verschrieben hat. Ellen Kositzer, die Autorin, ist auch zusammen mit Götz Kubitschek, das ist also einer der führenden Köpfe der neuen Rechten, der diesen Verlag auch gegründet hat. Die saßen auch in diesem Klosteranwesen in Schnellroda und haben da so ritterliche intellektuelle Runden gemacht, um die rechte intellektuelle Hegemonie voranzutreiben und so, und sich da so ein bisschen idealisiert. Ich will jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Ich bin auf jeden Fall in den Buchladen gegangen. Ich habe mir das Buch gekauft, weil gebraucht gab es nicht. Das ist ganz frisch rausgekommen, jetzt 2025. Und ich habe gesagt so, hey Leute, bitte verurteilt mich nicht dafür, aber ich brauche zu Recherchezwecken dieses Buch. Das war auch gar nicht direkt über die Großhändler lieferbar. Normalerweise ist es ja so, wenn du in den Buchladen gehst und ein Buch dort kaufst, dann sind die Verlage bei Großhändlern gemeldet. Dafür musst du mindestens, glaube ich, 3 Bücher veröffentlicht haben, bis du da gelistet bist. Und dann kannst du das eben erwerben. Antaios hat zwar genug Bücher veröffentlicht, ist aber nicht bei diesen Großhändlern, wahrscheinlich weil sie einfach ein Fascho-Verlag sind. Deswegen musste das direkt bestellt werden. Ich habe es dann etwas schamhaft, eben auch beordert, 10 Euro bezahlt und habe dieses kleine Bändchen von, lass mich kurz schauen, ich habe es gerade vor mir, von 94 Seiten mir geholt. Also hat man schnell gelesen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Gedichtband für Frauen höheren Alters. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so pejorativ, aber einfach so, ihr wisst schon, so von dieser Aufmachung, so ein Altrosa, alles so ein bisschen klassisch gehalten. Und dann habe ich mich doch einfach mal reingestürzt. Und damit aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast und hier noch die Quellen. Der Podcast heißt nur noch die Quellen, weil ich meine Aussagen mit Quellen belege. Bei diesem Podcast, wo es jetzt nur um ein Buch gehen wird, habe ich nur eine Quelle. Aber ihr könnt, wie alle anderen Folgen auch, immer das Transkript auch euch anschauen, das in den Shownotes verlinkt. Dort sind die Quellen oder in diesem Falle die Quelle angegeben. Wenn ihr merkt, dass ich hier Fehler mache, dass ich was falsch wiedergebe, dass ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr mir das gerne schreiben per DM oder per Mail, ganz klassisch auf podcast@olelibel.com. kommen. Und damit springen wir doch auch schon in das Buch rein. Für mich ist es wichtig, wenn ich solche Bücher lese, dass hier nicht nur so ein intellektueller Masochismus waltet, dass ich mich einfach gerne mit meinen Gegnern auseinandersetze, sondern ich finde es wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was der politische Gegner tut. Und zwar aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite ist es durchaus auch einfach eine Neugier. Was geht da eigentlich so ab? Haben die wirklich Argumente, Theorien, Studien, die ich so noch nicht mitbekommen habe? Und es ist immer wieder mal so, dass ich auch Punkte finde, die ich, sag ich mal, in einem linken oder feministischen Diskurs so nicht finde und die ich aber trotzdem bedeutsam finde, sich damit auseinanderzusetzen, einfach um seine Position zu schärfen und im Endeffekt bessere Gegenargumente zu haben. Es ist aber auch deshalb wichtig, weil gerade wenn es um solche strategischen Bücher geht, wie das, was ich jetzt hier auch vorliegen habe, klar sich zu machen, dass die AfD ja auch eine Partei ist, die immer wieder nach neuen Strategien sucht, um an die Macht zu kommen. Und so ein Buch gibt ja gewissermaßen Anleitungen oder Ausblicke, in welche Richtung diese Partei gehen könnte. Und gerade wenn es um Aufklärung geht, um Gegenstrategien, um diese politische Vorfeldarbeit zu behindern, ihr entgegenzuwirken, so einfach, weil ich einfach andere Interessen habe als die, die Ellen Kositzer vertritt, ist es halt einfach grundlegend wichtig, sich auch diesen Büchern genauer zu widmen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, nur zu widerlegen, sondern wirklich erstmal zu verstehen, was treibt Ellen Kositzer rum, wie sieht sie dieses Geschlechterproblem innerhalb der AfD, was bietet sie für Lösungen an. Und ich würde dieses Buch, ist ja nicht besonders lang, auch einfach Stück für Stück durchgehen und immer schauen, was sagt es uns denn? Und im Intro, das nur eine Seite lang ist, was auch heißt, worum es geht, wird sich eigentlich der Grundfrage des gesamten Buches zugewendet. Auch der letzte Essay bildet die Klammer zu diesem Intro, nämlich die Frage, ob sich Frauen aufgrund ihres Frauseins eher den Armen und Schwachen zuwenden, also ob sie eher das mitfühlende Geschlecht sind oder ob es eher so ist, dass sie sich den Starken und den Siegern zuwenden, also eher die Frauen als ein Geschlecht porträtieren, die sich durch eine starke Selektion auszeichnen, die sehr wählerisch sind. Wir werden dazu noch kommen, was mit dieser Spannung auf sich hat. Und dann springt sie auch gleich rein ins erste Kapitel und dieses Kapitel heißt Als Frau unter Rechten. Da beschreibt Ellen Kutuzer, dass sie, ich meine, ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut, welcher Jahrgang sie ist, aber wahrscheinlich so ein 60er-Jahrgang, würde ich sie mal so ungefähr glocken, wie sie in den 80er, 90er Jahren eben politisiert wird, wie ihre politische Sozialisierung erfolgt und das ist eben maßgeblich unter rechten deutschen Männern. Also sie ist schon sehr früh, sehr klar auch auftretend in der rechten Szene. Und dort sagt sie, naja, also natürlich hat sie auch so eine gewisse Härte dann auch mitbekommen und eine gewisse Durchsetzungskraft, aber wenn sie sich jetzt auf wenn sie die Frauen anschaut, so in ihrem Umfeld und wie die sich so verhalten haben, dann würde sie sofort sagen, okay, also es gibt eine Differenz zwischen Männern und Frauen, also da sind Männer einfach ein bisschen krasser unterwegs und Frauen neigen dazu, empathischer und auch gefühliger zu sein, also dass sie schneller mit Emotionen, also schneller und besser emotionale Situationen einschätzen können. Da sagt sie auch einfach, das kann sie wirklich einfach mal standardmäßig irgendwie einen Mann und eine Frau fragen, also nach 5 Minuten in der Situation, wie würdet ihr das emotional einschätzen? Und da können Frauen in der Regel das kundigere Urteil geben. Aber, und das ist ganz wichtig für sie, nur weil Frauen empathischer und gefühliger sind, sind sie deswegen nicht unbedingt sozialer. Also sie betont deswegen immer diese sogenannte Stutenbissigkeit, also die sie fast als anthropologische Konstante irgendwie verteidigt. Also dass Frauen untereinander sehr gehässig nicht nur sein können, sondern auch sind. Und diese Gesellschaft unter Frauen sie als eine eher feindselige lebt. Und wie gesagt, die Essays sind jetzt nicht besonders lang. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt immer so Argumente ganz lang geführt werden. Aber ich versuche so rauszuschälen, welche Funktion dieses Kapitel in ihrem Verständnis von Feminismus, von Frausein, von dem Männerproblem in der AfD hat. Und ich glaube, dass diese Trennung, die sie da aufmacht, von Frauen als emotionale Wesen, aber nicht unbedingt als soziale Wesen, also diese Trennung von Emotionalität und Sozialität, die erlaubt es, Kositzer eine spezifisch weibliche Domäne zu formulieren. Ja, also die sie von Männern abgrenzt, im Sinne dieser Gefühligkeit, aber in dieser antisozialen Härte oder in der Orientierung an Stärke und an in der Hierarchie, also auf Hierarchien zu achten, bleibt sie anknüpfungsfähig an das Männliche. Und das ist ja nun mal ein politisches Umfeld, in dem sie sich maßgeblich bewegt. Und ich glaube, auch in dieser Grundspannung formuliert sie ihre kleine Geschlechtertheorie. Was sie also macht, ist, sie redet durchaus als Frau über ein Männerproblem oder gegen ein Männerproblem an. Also sie setzt diesen Status Frau auch als sehr wichtig an, weswegen sie sich auch abgrenzen muss. Aber gleichzeitig muss sie sich dieser Geschlechtertrennung auch so ein bisschen unterwerfen. Also sie widerspricht ihrer wahrscheinlich eher männlichen Zielgruppe, weil es ist ein rechter Verlag. Das lesen wahrscheinlich eher rechte Männer. Klar, feministische Themen sind schon immer mehr Frauensache, ja. Und sie widerspricht denen, aber darf gleichzeitig den Kontakt zu denen auch nicht ganz verlieren. Und ich glaube, deswegen ist es für sie strategisch durchaus klug, diese Trennung zu vollziehen, die einerseits eben Frauen absetzt von Männern, aber auch anknüpfungsfähig macht in ihrer Antisozialität und Härte an ein männliches Miteinander. Dann geht sie weiter in das Dilemma der Männer. Und dort steigt sie eigentlich mit einer durchaus korrekten Bemerkung ein, nämlich, dass je weniger Kontakt Männer, also das ist jetzt ein bisschen anekdotisch bei ihr, klar, sie redet über rechte Männer, je weniger Kontakt die zu den Frauen haben, desto misogyner werden die auch. Schlicht und ergreifend, weil weniger Kontakt zu Frauen bedeutet, dass die Frau eigentlich eine reine Projektionsfläche wird, weil die ja nicht mit realen Erfahrungen verknüpft werden, dass Frau sein oder wie Frauen so sind, sondern eher mit, was andere Männer über sie erzählen, weil einem der persönliche Kontakt fehlt. Und deswegen geht das oft Hand in Hand. Sie schreibt dann hier, je weniger Kontakt aus Scheu, Abscheu, Unvermögen, Unlust zu echten Frauen im echten Leben besteht, desto stärker dominieren wir männlichen Alltagssubstitute. Also die Frau, wie sie sich im Porno, im Bordell, auf Tinder oder Achtung, Tonartwechsel, aber in zahlreichen Männerhirnen ist es offenkundig ähnlich verdrahtet, auf harmloseren Plattformen wie Instagram oder in anderen sozialen Medien zeigt. Man reagiert sich ab. So. Dann zitiert sie interessanterweise, also nachdem diese Einschätzung folgt, und die kann man ja auch erstmal teilen, das ist eine Beobachtung, die jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, und dann zitiert sie Barbara Sichtermann, was ich ganz interessant finde, weil das so eine klassische zweite Welle-Feministin ist, und sie schreibt den Satz, also der direkt von Barbara Sichtermann zitiert ist, was bei diesen Männern passiert, ist folgendes: Die Erniedrigung des Ziels seiner Wünsche, also des Mannes, ist die Rache des Subjekts für seine Abhängigkeit vom Objekt. Ich weiß, das ist für einen Podcast irgendwie ein bisschen sehr aus der Luft gegriffen und ein bisschen komplex. Ich gehe das mal nochmal Stück für Stück durch. Das Erniedrigung des Ziels seiner Wünsche. Das Ziel seiner Wünsche ist ja die Frau, also könnte man auch einfach sagen, also bei Heteromännern, die Erniedrigung der Frau ist die Rache des Subjekts, also des Mannes, für seine Abhängigkeit vom Objekt. Das Objekt ist hier jetzt nicht zu verstehen im Sinne der Objektifizierung, sondern eher psychoanalytisch gemeint, dass wenn ich ein Begehren habe, und das Begehrte ist halt ein Ding, das man begehren stillen soll. Und das ist das Objekt meines Begehrens. Also unabhängig davon, ob es sich dabei um eben Gegenstand handelt oder einen Menschen, das würde dann Objekt genannt werden. Und dieses Objekt ist eben bei einem heterosexuellen Mann die Frau. Also könnte man den Satz auch umstellen und einfacher sagen, die Erniedrigung der Frau ist die Rache des Mannes für seine Abhängigkeit von ihr. Oder nochmal der Satz von Barbara Sichtermann: Die Erniedrigung des Ziels seiner Wünsche ist die Rache des Subjekts für seine Abhängigkeit vom Objekt. So. Das heißt, was sie damit sagt, ist, dass dieses Begehren nach der Frau ja nach wie vor besteht. Und in der Abwesenheit der Frauen wird den Männern bewusst, oh krass, also ich bin richtig abhängig von ihr. Ich will sozusagen die Frau begehren, aber sie entzieht sich mir. Also was bleibt uns zurück? Ein Ersatz eben in Pornos oder weiß Gott was. Oder ein Gefühl von Rache. Also dass man die Frau anfängt zu erniedrigen. Die Frau jetzt hier auch als generelles. Und diese Gebundenheit, auf die Frau gerade heterosexuell begehrende Männer zurückwirft, kann man auf zwei Weisen verstehen. Einmal psychologischer, also dass man sagt, gut, diese Abhängigkeit, die der Mann verspürt, geht gegen seine männliche Autonomie, die er als Mann ja haben sollte, also gegen seine Unabhängigkeit. Oder politisch könnte man sagen, dass es auch hier gegen eine männliche Vormachtstellung geht. Also in beiden Fällen wirft die Abhängigkeit von der Frau den Mann zurück auf ja eine Anspruchshaltung, die sich nicht erfüllen lässt. Und deswegen führt es dazu, dass Männer mit weniger Kontakt zu Frauen auch misogyner werden, weil sie diese Abhängigkeit stärker spüren, dass ihre Rachegefühle stärker werden, dass ihre Projektionen stärker werden. Und da würde ich einfach mal sagen, gut, Kurzer, können wir so mitgehen. Das ist erstmal was so ein bisschen feministischer Standard ist. Ja, kann man jetzt so durchgehen. Aber muss das so sein? Das wäre jetzt die nächste Frage. Und da fangen dann an, sich die Wege zwischen mir und Ellen Kurzer zu trennen, weil sie macht hier eine Regel stark, die, wie die Stutenbissigkeit, die ich jetzt im ersten Kapitel genannt habe, wie, also ich muss dieses Wort auch nehmen, weil sie das, ich glaube, sie verwendet das auch selber, ehrlich gesagt. Aber ich finde, man darf auch diese Begriffe verwenden, weil, also nicht, weil ich sie für wahr halte, sondern einfach, weil es genau das beschreibt, was Ellen Kurzer eben als Überzeugung hat. Und die zweite große Überzeugung, die sie hat, neben dieser Tatsache, dass Frauen untereinander stutenbissig sind, ist die Regel der weiblichen Hypergamie. Das bedeutet so viel wie, also das begründet sich auf dieses evolutionstheoretische Paradigma, dass Frauen dazu neigen, stärkere oder Alpha-Männer von mir aus auszuwählen, weil die das bessere Erbgut haben und sie sich entsprechend mit denen fortpflanzen. Also Frauen streben entsprechend ihrer evolutionären Prägung nach starken Männern, die entsprechend andere Männer fernhalten können, die die potenzielle Familie versorgen können und so weiter. Und diese Hypergamie-Regel führt angeblich dazu, dass, jetzt kommen ja diese ganz bekannten Inside-Sprüche, dass 80% der Frauen nur 20% der Männer begehren. So, beziehungsweise 20% der Männer mehr oder weniger alle Frauen abkriegen. Also da gibt es dann auch die 80-20-Regel oder die 90-10 oder die 99-1. Das kommt ein bisschen drauf an, wo man da genau hinschaut. Und abgesehen, also unabhängig davon, ob das richtig ist oder nicht, ich finde, da könnte man auch nochmal länger drüber sprechen. Das mache ich an anderer Stelle mal. Ich habe da auch schon mal recherchiert, weil es gibt ja auch so diesen Umstand, dass genetisch gesehen die Hälfte der Männer in der Geschichte der Menschheit kinderlos geblieben sind oder leer ausgegangen sind. Warum das nicht so ganz stimmt oder nur periodisch stimmt, das müsste man genauer aufdröseln. Das kann ich gerne nochmal an einer anderen Stelle machen. Aber hier setzen wir einfach erstmal fest, Ellen Kositzer glaubt an diese Hypergamie, an diese 80-20-Regel und sagt deswegen, Frauen sind halt wählerisch. Und deswegen wird es immer in der Menschheitsgeschichte dazu kommen, dass Männer wenig oder weniger oder sogar gar keinen Kontakt zu Frauen haben. Und wie gesagt, je weniger Kontakt sie zu Frauen haben, desto mehr sind sie Projektionsfläche, desto mehr ist die Abhängigkeit des Mannes zu diesen Frauen klar und desto stärker werden diese Rachegefühle. Das heißt, Misogynie ist für sie nichts, was aus einem konkreten politischen Verhältnis heraus entsteht, aus einer Kultur heraus, die patriarchal geprägt ist, sondern das ist Teil der Natur des Menschen. So, also das leitet sie so ab. Deswegen ist es für sie auch so, dass ja, das Matriarchat also auf jeden Fall eine Illusion bleibt, was man, wenn Männer das imaginieren, dass jetzt hier die Frauenherrschaft kommt, da würde sie sofort sagen, nein, das ist völliger Käse, aber eben nicht, weil sie sagt, weil wir ein real existierendes Patriarchat haben oder patriarchale Strukturen, die überall wirken, sondern weil Frauen nach starken Männern sich sehnen und überhaupt keine also Ambitionen haben oder haben müssen, selber in eine weibliche Vormachtstellung zu kommen. Und das würde man ja auch sehen, wenn man sich die Schalthebel der Macht anschaut, also Vorstände, irgendwelche anderen Spitzenpositionen, auch politisch, da wären halt fast nur Männer am Start und daraus schließt sie halt auch wieder naturalistisch, dass Frauen halt einfach keinen Bock haben. Also sie führt das nicht auf was Politisches zurück, sondern immer auf die Natur der Frau. Und deswegen finde ich so interessant an diesem Kapitel, dass sie zwar eine korrekte Analyse anstellt über eben die Misogynie von Männern und woher die kommt, und dieses Phantasma von einer weiblichen Übermacht, so die man jetzt mit Rachegelüsten als Mann bekämpfen muss und dann auch so Hassgefühle entwickelt. Aber sie erklärt dieses Phantasma mit einer, wie ich sagen würde, doppelten Lüge. Also sie nimmt diese Hypergamie als absolutes Naturgesetz an und außerdem würde sie sagen, dass aufgrund der Natur der Frau sowieso also keine Ambition bestehen würde, herrschaftliche Positionen anzustreben, weil das nicht in der Natur der Frau liegen würde. Also sie entlarvt dieses Phantasma der weiblichen Übermacht mit einer doppelten Lüge. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Aber wenn man sich jetzt fragt, ja, aber Ellen Kositzer, woher kommt denn diese Haltung? Also wie hat sich diese Form von feministischer Analyse entwickelt? Dann muss man eigentlich einen nächsten Blick werfen in das Kapitel Frauenbewegungen, wo sie gewissermaßen eine historische Selbsteinordnung oder Verortung vornimmt, weil sie geht die verschiedenen feministischen Wellen, also im Westen, durch und gibt dann ihre Meinung dazu ab. Und das ist wirklich super interessant, weil dann spricht sie erstmal von der ersten Welle, also die angedauert hat von so 1865 mit den ersten Anfängen bis 1933, weil der Nationalsozialismus einfach nochmal so einen krassen Bruch gemacht hat. Also die Hauptjahre waren wahrscheinlich so um die Jahrhundertwende. Und sie findet die erste Welle des Feminismus total super, was ja auch erstmal nicht unverständlich ist, weil klar, man hat starke Frauen, was sie ja durchaus auch anerkennt. Also sie ist selber eine starke Frau und setzt sich auch als solche. Aber es gibt überhaupt keine Infragestellung der heterosexuellen Norm. Also da ging es ganz viel auch um Eherechte. Klar, ist ja auch völlig verständlich, weil die waren einfach so nicht gegeben. Also bis 1903 mal nicht und auch danach noch viel zu kämpfen. Das heißt, natürlich haben sich viele Frauen auch Gedanken darüber gemacht, wie man dieses heterosexuelle Konstrukt Ehe gleichberechtigter machen kann. Und Queers haben auch so gut wie keine Rolle gespielt. Es gab die ein oder andere Ausnahme, aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, also sehr binäre, sehr heterosexuelle Frauenbewegung. Ja? Und sie findet es auch deswegen gut, dass die Frauen so stark waren. Das fand ich ganz, ganz lustig, wo sie meinte, ja, es ging darum, dass eine starke Frau einen starken Mann an seiner Seite hat und man jetzt nicht so ein Treadwife-Lab irgendwie macht, sondern dass es wirklich darum geht, Frauen in ihrer Eigenständigkeit zu betonen. So, ich fand diesen Begriff des LARPings irgendwie in Bezug auf Treadwives ganz, ganz interessant. Hatte ich so vorher noch nicht gehört. Aber es ist auf jeden Fall eine Form von LARP, also Treadwives. Für die, die es nicht wissen, was LARP ist, also LARP ist Live Action Roleplay. Also normalerweise kennt man LARPs eher aus so einem Mittelalter-Kontext, dass Leute sich irgendwelche Kostüme anziehen und sich mit Plastikschwertern oder Gummischwertern auf irgendwelchen Feldern zwischen Zelten und Lagerfeuern verprügeln. Bestimmt auch lustig. Aber ja, LARPing ist so ein bisschen diese, man zieht sich ein Kostüm an und tut so, als ob, und Treadwives ist eine Form von Live-Action-Roleplay, dass man so tut, als ob man diesem Phantasma der devoten Hausfrau irgendwie entspricht, was so Ellen Kositzers Gefühl so gar nicht ist. Dann kommt sie in der, also dann macht sie so einen Bruch, sie springt nicht sofort zur zweiten Frauenbewegung, die dann ab den 60ern oder 68ern vor allem sich lostritt, sondern sie macht da mal einen Bruch und nennt das die 1,5. Frauenbewegung im Nationalsozialismus. Und das ist ein super weirdes Unterkapitel, weil sie zählt da eben ein paar Frauen auf, die unter den Nazis auch versucht haben, feministische Arbeit zu leisten. Das waren durchaus auch nationalistische Frauen, auch antisemitische Frauen. Also Frauen, die politisch gesehen Ellen Kositzer vergleichsweise nahestehen, aber dann doch von den Nazis total runtergebuttert worden sind. Und das sagt sie dann so, aber es steht so uneingeordnet nebeneinander. Also sie werden einfach nur genannt und dann, dass dann irgendwelche Faschos kamen und sie halt wieder weggedrückt haben, weil Feminismus einfach keine Rolle spielte. Und dann weist sie am Ende darauf hin, dass die Faschos auf lange Sicht doch mehr Zulauf von den Frauen bekommen haben, weil, Zitat, Frauen folgen dem Erfolg und der breiten Masse. Also ich würde sagen, Frauen folgen, wie viele Menschen auch, der Gewalt der Gestapo oder so. Also ich meine, es gab ja auch durchaus krasse Sachzwänge, warum Menschen angefangen haben, die NSDAP zu wählen und jetzt nicht nur Überzeugung ab 33. Also wie gesagt, wenn jetzt ab 41 Frauen versteckt anfangen, die NSDAP zu wählen, nun gut, also da gab es auch andere Gewaltstrukturen in der Gesellschaft, aber das wird in diesem Kapitel überhaupt nicht gesagt. Also da war schon so eine gewisse Dissoziation, also zwischen dem, was diese Frauen gefordert haben und dem, warum die Faschos das unterdrückt haben. Und da würde ich mir doch wünschen, gerade von einer rechten Denkerin, dass sie wenigstens versucht festzustellen, warum die Nationalsozialisten damals so einen krassen antifeministischen Kurs gefahren haben, obwohl doch die Frauen, die sich hier um eine feministische Gleichstellung bemüht haben, doch eigentlich auch glühende Verfechterinnen von Nation und Staat und Rasse waren. Aber gut, kommt nicht, findet nicht statt. Und bei der zweiten Frauenbewegung spätestens da bröckelt Kositzers Verhältnis zum Feminismus. Auf der einen Seite findet sie positiv, dass zum Beispiel in der zweiten Frauenbewegung so Porno, also Gegnerschaft zu Pornos, groß gemacht worden sind, dass Prostitutionskritik super stark war. Aber sie sieht auf jeden Fall schon schwierig, wie dann diese Abtreibungsdebatten stattgefunden sind. Also sie würde sagen, das wäre durch die Blume einfach ein Aufruf zum Mord. Da wurden schon softe Männer irgendwie hochgehalten. Das diente dann nur der Domestizierung von Männern, die doch eigentlich stark sein sollen, weil doch das ist das, was Frauen begehren. Und ja, also die Promiskuität, die wurde auch also teilweise etwas zu positiv gesehen. Also ich meine, da gab es auch die Stimmen mit dem Frankfurter Weiberrat, so der sozialistische Bumszwang und so weiter. Aber im Großen und Ganzen gab es auch durchaus, ja, sehr sexpositive Stimmen. Und sie würde sagen, das hätte man, und das ist jetzt ihr Zitat, doch mit Ritterlichkeitsappellen einhegen müssen. Ich weiß auch nicht, warum die so auf diese Ritterschiene so fährt. Ich glaube, weil die einfach auf diesem alten Rittergut in Schnellroda irgendwie hocken und sich ein bisschen zu viel Rotwein reingestellt haben und dann sich so hinein imaginieren in diese tugendhafte Zeit, wo, ja, weiß ich nicht, heldenhafte Männer und eigenwillige Frauen im Mittelalter und so weiter. Aber gut, das bleibt dann auch, also ich würde sagen, ein ambivalentes Verhältnis. Es gab ein paar Aspekte in der zweiten Frauenbewegung, die sie unterstützt, aber das, was ein bisschen zu progressiv wurde, das geht auf jeden Fall nicht mehr mit ihr. Und in der dritten Frauenbewegung, oder die vierte nennt sie gar nicht mehr als solche, da geht alles den Bach runter. Also ab den 90ern ist wirklich nichts mehr zu holen. Das ist ja nur noch Queerfeminismus. Das heißt, die nach ihrer Meinung Transpropaganda schlägt durch, alle Kinder werden trans. Und das also, da lässt sie kein gutes Haar an der dritten Frauenbewegung. Und da würde ich sagen, in diesem kurzen historischen Abriss zeigt sich auf jeden Fall ganz klar der Konservatismus von Kositzer. Also diese ganze Abhandlung über die feministischen Wellen kommt völlig ohne eine Herrschaftskritik aus. Es geht eigentlich nur darum, dass die feministischen Bewegungen daran gemessen werden, ob sie, also wie binär sie sind, wie heterosexuell sie sind und ob sie Frauen genug zentrieren. Und sobald es ein bisschen queerer wird, sobald es ein bisschen mehr in Richtung Sexpositivität, in Abtreibungsdebatten geht, die auch immer wieder mit der Bevölkerungspolitik zu tun haben, wie ich auch in meinem Podcast davor benannt habe, ist es für sie eigentlich over. Also da geht sie auch gar nicht besonders rein. Und sie beschwört eigentlich nur ein Golden Age des Feminismus, wenn er ausschließlich nur für Frauen da ist, und zwar in einem etwas konservativeren bis sehr konservativen Sinne. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr meinen Podcast auch unterstützen könnt. Auf Ko-Fi, PayPal, aber auch Steady und Patreon seid ihr herzlich eingeladen, mir eine kleine finanzielle Unterstützung dazulassen, denn mit eurer Hilfe kann ich den Podcast so betreiben, wie ich ihn betreibe. Wenn ihr ein Abo abschließt auf Patreon oder Steady, dann habt ihr auch Zugriff auf Sonderfolgen, die ab jetzt rauskommen werden. Also ich nehme diese Folge heute am 7. August auf und in den wahrscheinlich morgen oder übermorgen werde ich dann meine erste Sonderfolge mit aufnehmen. Also in nur wenigen Tagen könnt ihr euch freuen über die ersten Zusatzinhalte, die nur für die Leute sind, die auch das abonniert haben. Das könnt ihr auf Steady ganz einfach tun und das kann man auch einbinden in Spotify und so. Also wenn ihr auf Spotify hört, dann könnt ihr alle Folgen von Anfang an sehen, auch die Sonderfolgen, das ist alles in einem Feed. Gut, wir springen weiter in dem wundervollen Buch von Ellen Kositzer, denn das nächste Kapitel, also das ist auf jeden Fall, ja, da wird es dann wirklich wild. Es heißt Die politische Frau anno 2025. Und also bei manchen Kapiteln denke ich mir wirklich, wie ist das durch ein Lektorat gegangen? Oder haben da nicht irgendwie Friends von ihr gesagt, du Ellen, da würde ich nochmal rangehen? Also weil sie fängt dann an, den Linkstrall von Frauen zu adressieren, also das, was eben ein zeitgenössisches politisches Phänomen ist, dass Männer immer rechter wählen und Frauen immer linker. Und dann wiederholt sie eigentlich die alte Leier, dass Frauen gemütlicher sind, dass sie angepasster sind, dass sie weniger dissident sind und dass sie deshalb dem Mainstream folgen, der nach ihrer Ansicht halt ein grüner und linker ist. Aber das würde sich schon irgendwann wieder richten. Das wird übrigens noch ein tragender Gedanken, also okay, ob man das jetzt einen Gedanken nennen mag oder einfach nur eine Hoffnung, sei dahingestellt, aber dann wiederholt sie immer und immer wieder diesen Satz, die Männer gehen vor und die Frauen folgen nach. Was jetzt nochmal bedeutet, also es geht jetzt bei der Hypergamie nicht mehr, also die sie jetzt hier formuliert, nicht mehr um so eine romantische Vorstellung, also dass Frauen nach Männern suchen, die Väter ihrer zukünftigen Kinder sind und die sie deshalb versorgen müssen, sondern hier kippt die Hypergamie plötzlich in was Politisches. Also nicht nur, dass Männer irgendwie charakterlich stark sind oder körperlich irgendwie stark und deswegen Frauen anziehen, sondern dass eine politisch dominante Bewegung, die von Männern geführt ist, auf kurz oder lang auch Frauen anziehen wird. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man kritisch beleuchten sollte, weil man kann nicht ein evolutionsbiologisches Argument führen, was sich in einem direkten 1-zu-1-Kontakt von Männern und Frauen in einem Paarverhalten äußert, um dann überzuschwenken in riesige Konstrukte von Parteien, von Gesellschaften, die dann exakt nach demselben Prinzip folgen sollen. Das kann man zwar behaupten, aber das muss man anders beweisen. Da kann man nicht so sagen, naja, wegen irgendwas mit Evolutionsbiologie. An diesem Kapitel wird exakt gar nichts erklärt, es wird einfach nur behauptet, dass es so sei und sich schon irgendwie richten wird. Und dann endet dieses Kapitel auch einfach. Also es gibt wirklich kein Fazit. Ich meine, es ist noch nur 5 Seiten lang, aber trotzdem. Also, ja. Noch weirder und noch unstrukturierter wird dann das nächste Kapitel, das heißt Kuh war das neue Rechte. Und in dem Kapitel, also geht es darum, dass Kositzer mit der Frage einsteigt, na gut, wir haben offensichtlich ein Männerproblem in der AfD, also es gibt zu viele Männer, aber brauchen wir die Frauen überhaupt? Also ist es überhaupt etwas, was jetzt das größte Ziel sein soll, dass wir jetzt unbedingt Frauen in die Partei kriegen müssen, dass wir unbedingt Support von rechten Frauen bekommen? Also abgesehen davon, dass es auch die Frage ist, ja, ist es überhaupt so wichtig, dass wir jetzt hier auf Geschlecht achten? Ich meine, die 100% Frau hält sie für genauso langweilig wie den 100% Mann. Also da jetzt irgendwie so eine Essentialisierung aufzumachen, ist ja vielleicht sogar ihr zu viel. Und sie sagt, naja, es ist halt so, politische Arbeit, da sind halt mehr Männer unterwegs, das ist halt ein bisschen risikobehafteter. Vielleicht müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, dass dieses Ziel, dass wir den weiblichen Support unbedingt brauchen, vielleicht gar kein so bedeutsames ist. Und dann schwenkt sie um und sagt, gut, wir brauchen halt starke, rechte Männer, aber was sie um sich herum sieht an Männern, sind in der Regel Weicheier. Das heißt, sie bricht diesen Gedanken komplett ab und dann schwenkt sie darauf um, um eine Liste an schwächlichen Männern aufzuzählen, die sie zuhauf sieht und dann diese einzelnen Typen durchzugehen. Und zwar Aufreißer, Kacks, Sims und Scharlatane. Und unter diesen Stichpunkten geht sie dann durch. Also unter Aufreißern versteht sie aber interessanterweise keine Machos, sondern sowas wie Onlyfans-Zuhalter. Also ich finde interessant, dass wenn sie sich in ihrem Umfeld umschaut, dass sie maßgeblich Aufreißer sieht. Sie fängt auch, glaube ich, mit Aufreißern an in ihrer Aufzählung, die sie eben, wie gesagt, auf Onlyfans-Zuhälter bezieht. Dann dachte ich mir so, oh krass, also mit welchen Leuten hängst du bitte ab? Ich habe ja keine Ahnung, was in Schnellroda so abgeht. Vielleicht haben die da auch irgendwelche in ihrem Rittergut noch irgendwelche Nebenzimmer, wo sie dann so Side-Business aufziehen. Aber das sieht sie auf jeden Fall, dass das viele Männer machen. Dann sagt sie, dass viele der Männer in ihrem Umfeld Kacks sind, also von Cuckolding, was eigentlich so eine Porno-Kategorie ist, wo es darum geht, dass die Frau eines Mannes mit einem anderen Mann schläft, der diesem Mann körperlich meist überlegen ist, ist auch oft rassistisch aufgeladen, also dass es irgendwie sich um schwarze Männer mit besonders großen Penissen handelt, die besonders animalisch irgendwie und viril beim Sex sind. Also das wird, auf jeden Fall dann auch so ein rassifiziertes, mann-männliches Konkurrenzding, was dann auch noch sexuell besetzt ist. Also ja, daher kommt dieser Begriff Kacks. Und das bringt sie dann auch so halbherzig mit Scheidungsraten in Verbindung. Also es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt sagt, alle Männer gucken diese Pornos. Das sagt sie jetzt nicht so direkt. Und wahrscheinlich will sie damit den Scheidungsraten sagen, dass diese Männer wahrscheinlich irgendeine Form von, also nicht genug sind für ihre Frauen, die sich dann was bei anderen suchen oder so. Also man weiß es nicht so ganz genau, weil sie es ja auch nur bei einer bloßen Definition belässt und dann gleich weiter schwenkt zu den Sims. Sims sind sowas wie schmierige Lustmolche, würde ich auf Deutsch sagen. Also ja, also meistens sind das irgendwelche älteren Typen, wie sie auch selber schreibt, die dann bei Instagram bei irgendwelchen Modelseiten rumhängen und sagen, hey, siehst voll süß aus und sich dann erhoffen, dass bei diesem Rumgesimpe bei jüngeren Frauen irgendwas bei rumkommt. Und sie gibt auch selbst zu, dass diese Idee von dem neurechten Übermensch, der da vielleicht nietzscheanisch geprägt wird, also zumindest in diesem Milieu recht wenig zu finden sei. Und dann hat sie zum letzten Punkt noch Scharlatane, die sie halt einfach de facto für so ja rechte Esotypen hält, die dann einen auf kultische Gemeinschaft machen und so und ja dann das Ganze verknüpfen mit germanischen Mythen oder so, aber jetzt nicht als kulturelle Geschichte, sondern wirklich ernst meinen mit irgendwelchen Götter und Sagen und so weiter. Und dann endet dieses Kapitel nach dieser Aufzählung ohne jeden weiteren Gedanken. Also jetzt nicht, dass ich jetzt wahnsinnig unfroh bin, dass ich nicht noch wesentlich mehr bescheuerte Gedanken lesen muss, aber ich will wirklich verstehen, was möchte uns Kurse damit sagen? Sie sagt erst, naja, brauchen wir Frauen überhaupt? Politik ist Männerbusiness. Und dann schwenkt sie auf die Männer und da sind auch irgendwie nur Vollidioten dabei. Und dann denke ich mir, ja, aber was möchtest du denn jetzt? Also, das einzige Fazit ist, dass viele Typen Loser sind. Und die aber auch noch in der AfD offensichtlich das Sagen haben. Ja, also, ja, also ja, kann man so sehen, würde ich jetzt auch gar nicht mal so krass widersprechen. Aber ich verstehe nicht, was sie sagen möchte. Ja, deswegen geht es eigentlich gleich weiter, weil sie führt diese Frage auch weiter in ihrem nächsten Kapitel. Wohin mit der rechten Frau? Ja, wohin mit der rechten Frau? Sie schwelgt dann nochmal in Betrachtungen des Feminismus der 20er bis 40er Jahre, sagt nochmal, wie toll der Differenzfeminismus sei, also wo nochmal die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen betont wird. Sie lädt das dann noch auf mit so einer gewissen Deutschtümelei. Also ist eigentlich eine Wiederholung von dem Kapitel auch über die Geschlechtsrollen. Dann spricht sie davon, dass die Frau eine Schicksalsgefährtin eines Mannes sein soll, der im besten Falle Gott dient und ihr, dann wird nochmal das Ritterlichkeitsideal wachgerufen, ne? Dass er so ehrfürchtig sei, bla bla bla. Und dann merkt man aber auch in diesen Betrachtungen von ihr, dass sie am liebsten Feminismus, also sie spricht sich die ganze Zeit dagegen aus, dass der Mann domestiziert wird, das findet sie ganz schlimm, aber offensichtlich hat sie überhaupt keine Probleme damit, die feministische Bewegung als Ganze zu domestizieren. Also immer wenn sie über Feminismus spricht, betrifft es eigentlich also idealisierte Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, aber genau da, wo Feminismus ein bisschen krasser wird und das auch nochmal in Frage stellt und auch wirklich in eine politische Ecke kippt, da zieht sie dann sofort zurück. Und sie sagt auch ganz klar, dass sie die systematische Unterdrückung von Frauen für ein Gedankenvirus hält. Also man fragt sich ein bisschen, wozu ist der Feminismus da? Wenn man kurz zerliest, dann hat man das Gefühl, Feminismus ist nur dazu da, um Frauen zu sagen, ihr seid auch stark, wenn ihr das wollt, und ihr seid stark und Männer sind auch stark, ihr seid verschieden und in gewisser Weise vielleicht ähnlich, aber ihr seid auf jeden Fall nicht gleich. Und das ist eigentlich alles, was Feminismus zu leisten hat. Und wenn er das getan hat, ist seine Aufgabe de facto erfüllt. Also er muss Frauen ermächtigen. Das ist eigentlich sehr anknüpfungsfähig mit so einem Girlboss-Feminism. So, obwohl sie das gar nicht so sehr bezieht auf so ökonomische Belange, das wäre vielleicht auch schon zu politisch, sondern eigentlich nur auf das direkte Verhältnis zwischen dem einzelnen Mann und der einzelnen Frau. Das führt, wie gesagt, auch immer mal wieder zu richtigen Punkten. Also sie sagt, wir brauchen, also was heißt richtigen Punkten, das ist jetzt ihr Sprech, den ich mir nicht zu eigen machen möchte, aber sie sagt, wir brauchen weder Onlyfans-Tussis noch Gebärmaschinen. Und sagt auch, kinderlose Frauen sind natürlich Frauen und gehören genau dazu und das ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Da würde ich sagen, ja, okay, also es geht nicht darum, dass wir jetzt Frauen alle in die Prostitution bringen und es geht auch nicht darum, dass wir Frauen alle zwingen, Kinder zu haben. Das finde ich erstmal was man ja auch daraus ziehen kann, wenn ein Feminismus dazu da ist, dass Frauen eigenwillige und starke Wesen sind. Sie sollen selbst entscheiden können, was sie tun und sich nicht vorschreiben lassen müssen, was sie zu tun haben. So. Aber das ist ja, also bis auf diese sehr natalistischen Einschläge von ihr, wo sie dann wirklich so ganz krass gegen Abtreibung ist. Und also ein stinknormaler Feminismus. Also das heißt, also oder so, also normal im Sinne von total harmloser, bürgerlicher Feminismus. Und das Buch heißt ja Geschlecht und Politik und ich hatte halt vermutet, dass sie auch einen politischen Feminismus von rechts entwirft, aber der kommt halt einfach nicht. Also dieses Buch ist in diesem Sinne kein Buch über Feminismus, sondern darüber, wie sich Frauen in einem politischen Gefüge verhalten. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Was das jetzt alles genau mit rechten Frauen zu tun hat, weil ich meine, das Kapitel heißt Wohl mit der rechten Frau, bleibt mir persönlich schleierhaft. Aber ich habe zumindest gelernt, wenn Kurzer über rechte Frauen oder über Frauen spricht, dann meint sie da so einen etwas verkitschten, lauwarmen Differenzfeminismus. Die Entwicklungen, die der Feminismus gemacht hat und auch die Radikalisierungen, Politisierungen so der letzten, ich sag mal, 60 Jahre, sind spurlos an Ellen Kurzer vorbeigegangen. Und dann komme ich eigentlich auch schon zum letzten Kapitel des Buches. Und das spannt wieder diese Klammer zu dem ersten Kapitel, zu dem Intro, Frauen gehen zu den Siegern. Hier greift sie wieder diese Hypergamie auf, was ja schon als Dilemma mit den Männern erwähnt worden ist. Und ich glaube, dass dieser letzte Essay eigentlich auch ein Kernessay von dem Buch ist, weil sie wiederholt nochmal ihre zentrale These, aber da nochmal viel konkreter. Also ich zitiere jetzt, immer, stets und überall laufen Frauen denjenigen zu, die am Gewinnen sind. Das heißt, sie sagt auch, der Zitat, dass alles dafür spricht, dass diese 80-20-Regel existiert und das sei ein echtes Problem, ein Grundproblem unseres Zeitalters, sagt sie da. Und dann kommt sie eigentlich zu einem interessanten Punkt, wo ich mir fast gewünscht hätte, dass sie den mal weiter ausformuliert, weil das wäre wirklich mal etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte man von rechts mal ein bisschen autoritär auch arbeiten können. Weil dann sagt sie, sie hat als Schülerin mal einen Aufsatz geschrieben, wo sie ein Plädoyer gehalten hat für arrangierte Ehen. Weil arrangierte Ehen ja etwas sind, was dieser Hypergamie gewissermaßen entgegenwirken könnte. Sie hat dafür auch 15 Punkte bekommen, worauf sie offensichtlich stolz ist. Das heißt, sie problematisiert das Anspruchsdenken von Frauen, aber auch von Männern, dahingehend, dass diese 80-20-Regel dazu führt, dass halt viele Männer leer ausgehen, dass die Männer, die leer ausgehen, eben eine Misogynie entwickeln, die auch wieder in einem völlig überidealisierten Bild davon münden, wie Frauen zu sein haben. Das heißt, diese Hypergamie eigentlich von beiden Seiten dazu führt, dass viel zu krasse Anforderungen an das andere Geschlecht gestellt werden, sodass de facto die Bildung von Paaren und damit auch Ehen erschwert wird, was für sie als Rechte deshalb ein Problem ist, weil dann ja keine Kinder rauskommen, also auch kein deutsches Volk und erst recht keine Sieger. So, Und deswegen kommt sie mit der arrangierten Ehe um die Ecke. Das ist so aus der Zeit gefallen und so abstrus, dass ich dachte, hey, da hätten mich ihre Gedanken dazu wirklich interessiert, weil das sowas würde keine Linke und kein Linker zu Papier bringen, because why? Aber sie als rechte Feministin hätte das ja mal durchdeklinieren können. Also da wird ja durchaus ein interessanter Punkt gemacht. Ja, da wird eine Analyse angestellt. Wie kommt Misogynie zustande? Welche Folgen hat die das? Hat das auch auf unsere Partnerschaften? Klar, das wird bei ihr immer so bevölkerungspolitisch gewendet, aber da hätte man was draus machen können. Aber nein, sie schwenkt komplett von dieser kontroversen Frage weg und zitiert dann René Springer, das ist ein Politiker bei der AfD, der mal solche Sachen gesagt hat wie, Zitat, wir werden Ausländern ihre Heimat zurückführen, millionenfach, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass der Antaios Verlag auch Martin Sellner verlegt, der ja den Remigrationsbegriff geprägt hat. Also die haben da auf jeden Fall keine Berührungsängste. Und was René Springer dann auch sagt, also der wird dann im Buch zitiert, dass viele Männer in der AfD angefeindet werden, auch medial, nicht wahr? Also die AfD ist eine Partei, die zu Recht unter schärfster Kritik ist, nicht nur von anderen Parteien, sondern auch von der Zivilgesellschaft. Und diese Anfeindungen und diese konstanten Kämpfe, die man zu führen hat, wenn man in der AfD groß werden möchte, sind halt Männersache, weil man braucht da ein dickes Fell, Risikobereitschafter sein und so weiter. Und das wäre einfach die Sache der Frauen nicht. Aber, so ist sich René Springer und auch Ellen Kusitzer sicher, die Frauen werden nachziehen wegen dieser Stärke. Diese Stärke, die sie eben aber dann erhofft, sodass die Frauen eben nachziehen, sieht sie aber, das hatten wir bei dem Kapitel über die rechten Männer schon gesehen, sieht sie aber nicht. Und sie sagt, dass ihr männliche Rollenbilder fehlen, also mit einer positiv verstandenen Aggressivität, Disziplin und Durchhaltekraft als Wesenszügen, wie sie sagt. Ja? Also, ich würde sagen, man könnte jetzt vermuten, woran die arrangierten Ehen scheitern würden, aber gut. Und dann sagt sie, dass auf Dating-Plattformen all diese Miseren zusammenkommen würden. Also die fehlenden Männerbilder, die größeren Ansprüche, diese Hypergamie. Und deswegen ist Kusitzers Plädoyer am Ende des Buches, und ich zitiere, hört dringend auf mit euren beknackten M- und W-Kategorien. Seid so durchlässig einerseits wie bestimmt andererseits. Ein echter Mann erweist sich nicht dadurch, dass er seine Männlichkeit plakatiert. Widerständigkeit bewahrt sich auf einem anderen Feld. Es nennt sich Realität. Ein echter Mann bleibt ein echter Mann, auch wenn er mal ein paar Monate das Kindchen schaukelt. Eine Frau bleibt Frau und Mutter Mutter, selbst wenn sie nebenbei einen Berufs- oder Studienabschluss absolviert. Und überhaupt kriegt Kinder. Ja, und für mich zeigt sich da so eine richtige Dissoziation innerhalb ihres Textes, die sich darin äußert, dass sie auf das eigentliche Problem, nämlich den Männerüberhang in der AfD, gar nicht mehr zu sprechen kommt, sondern plötzlich anfängt, über eine Hoffnung zu reden, wie das Miteinander der Geschlechter anders sein könnte. Und ich glaube, dass das auch das Einzige ist, was diese beiden Problemfelder, also das Männerproblem in der AfD und das Geschlechterverhältnis auf der anderen Seite, miteinander vereint bei ihr. So eine ganz unbestimmte und unkonkrete Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Also wenn sie dann über diese Geschlechterverhältnisse so redet, dann wird für mich, und dieser Gedanke kam mir gerade auch nochmal, diese Setzung ganz am Anfang der sogenannten Stutenbissigkeit nochmal, also kriegt nochmal eine andere Schärfe, weil es nicht nur darum geht, dass man emotionale und soziale Seiten von Frauen abspaltet, sondern mit diesem Beharren auf diese Stutenbissigkeit, dass Subjekt Frau als ein politisches Kollektiv zerreißen möchte, weil sie es einfach partout nicht schafft, ihren Feminismus in einer Weise zu politisieren, dass es hier um Gemeinschaften geht. Also sie beschwört immer die Stärke des Mannes, aber bringt das Scheitern an diesen Idealen der Stärke von den Männern in ihrem Umfeld in keinem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Also wenn überhaupt, sagt sie, dass irgendwie der Feminismus schuld ist, der Männern einredet, dass sie schwach sein müssen. Aber dass das fortwährende Scheitern der Männer auch gerade zu einer Haltung führen kann, die die Unterdrückung von Frauen und Misogynie immer wieder verstärkt, was Männer also belohnt in dieser Form von unehrenhafter, frauenverachtender Haltung zu verharren, das kriegt sie nicht zusammengesetzt. So, wenn sie sagt, Ja, Frauen müssen stark sein, aber sich partout weigert, eine Gemeinschaft von Frauen als solche zu beschreiben, die sich unter Umständen auch über die Männer erheben könnte, dann würde das ja total gegen ihre politischen Vorstellungen gehen. Das heißt, wir haben hier immer wieder so ein Clash zwischen etwas, das sie möchte und was ihren politischen Idealen widerstrebt, aber sie traut sich nicht die politische Radikalität zu, also jetzt in einem feministischen Sinne, weil es ihrer politischen Radikalität in einem rechten oder konservativen Sinne so stark entgegensteht. Und sie endet das Buch mit dem bezeichneten Satz: Bleibt Frauen, werdet Männer und dann läuft es. Bleibt Frauen und werdet Männer. Das heißt, Männer müssen sich beweisen und Frauen sind einfach so da. Obwohl sie gleichzeitig sagt, dass Männer ja nicht ihre Männlichkeit die ganze Zeit plakatieren sollen, sondern sich in der Realität beweisen, indem sie was tun, indem sie das tun, was Menschen eben so tun, Kinder schaukeln und anständig zu Frauen sein. Und man denkt sich so, ja gut, aber das ist doch, dann könntest du auch den Satz sagen, ja, seid halt Männer, seid halt Frauen und dann läuft es. Und dann versteht man einfach nicht mehr, was das soll. Ich bin wirklich ein bisschen ratlos, wie man mit diesem Fazit umgehen soll, weil die, wenn sie sagt, bleibt Frauen, werdet Männer, dann sagt sie ja auch, dass diese dass Frauen einfach so sind, wie sie sind, dass sie stark sein können, dass sie schwach sein können, dass es in keinem Zusammenhang mit ihrem Geschlecht steht, aber nur Männer müssen stark werden. Und das sagt sie als eine Frau, die sich selber die ganze Zeit sehr stark setzt, als eine sehr starke und eigenwillige Frau. Und was Kositzer mit diesem Buch bezwecken möchte, bleibt deswegen unklar. Es ist nicht nur ein wenig systematisches und wenig kohärentes Buch. Man könnte sagen, gut, es ist ein Essayband, der muss jetzt nicht das große System entwerfen und es sind noch nicht mal 100 Seiten. Aber ihre Gedanken führen oft in Sackgassen. Die Essays wirken unfertig, die wirken oft uninspiriert oder auch verbittert. Und ich frage mich, für wen ist dieses Buch denn eigentlich? Und welchem Zweck dient es jetzt genau? Also, wenn ich das Buch ein bisschen mehr dadurch versuche zu verstehen, was für ein Gefühl das in mir hervorruft, dann spüre ich da eine ganz starke Sehnsucht bei ihr nach einer männlichen Stärke und einer Orientierung, die sicherlich auch mit so einer rechten Sehnsucht nach Führerpersönlichkeiten zu tun hat. Und sie kann deswegen in dieser Sehnsucht nach einer männlichen Stärke das Konstrukt Mann oder auch starker Männlichkeit nicht aufgeben. Sie kann es sich also nicht als Frau selbst machen. Das heißt, diese Verweichlichung der Männer, die sie adressiert, wirft sie auf ihre eigene konservative Impotenz zurück. Sie kann sich nicht als Frau ermächtigen, weil sie so sehr diesem Bild anhängt, dass Männer die Starken sein möchten, dass sie sich ihnen, trotzdem sie eine starke Frau ist, Männern in ihrer Gesamtheit unterordnen muss. Also Männer werden auch in einem Kollektiv als starke Männer gesetzt, während sie als Frau vereinzelt bleiben muss, weil ihr Feminismus eben eine Kollektivität, eine weibliche Kollektivität nicht zulässt. Wenn wir also jetzt resümieren, was dieses Buch uns mitgeben soll an politischen Strategien, wie man Frauen für die AfD gewinnen kann, dann könnte ich mich eigentlich entspannt zurücklehnen und sagen, das ist so unausgegoren und hier sehen wir nicht mal die Ansätze eines rechten Feminismus, so sehr ich ihn ablehnen würde. Der ist so wenig durchdacht, er begreift sich so wenig als politisch, es ist so runtergebrochen nur auf das Private und Persönliche und daraus entstehen so viele Widersprüche und Sprünge, dass man dem überhaupt nicht mehr folgen kann. Dass es wahrscheinlich von linker Seite aus eine sehr gute Strategie wäre, dem offenen Antifeminismus der AfD immer wieder auch zu begegnen mit einer positiveren feministischen Vision, weil es überhaupt nicht geschafft wird, hier irgendeine Form von Gegenutopie zu entwickeln. Also das ist wirklich von rechter Seite aus ein wahnsinnig wehrloser Versuch, den Antifeminismus der AfD kleinzureden. Weil im Endeffekt kommt eigentlich nur raus, ja, schön wär's wenn, und wir müssen einfach nur warten und das wird sich schon von selber richten. Also das ist ein Buch, von dem wenig Gefahr ausgeht. Aber gleichzeitig zeigt es mir, wie ich finde, sehr präzise auf, wie Geschlechterverhältnisse innerhalb der intellektuellen Rechten gedacht werden. Also, dass das Geschlecht so sehr entpolitisiert werden muss, dass man eigentlich auch über Geschlecht gar nicht mehr positiv politisieren kann. Versteht ihr, wie ich meine? Also im Sinne von, die AfD kann ihre Geschlechtsbesessenheit immer nur negativ finden. Und der Versuch, wie das Kursitzer tut, das irgendwie umzuwenden und eine Form von feministischer Vision zu entwickeln, scheitert total an der Entpolitisierung von Feminismus. Und das finde ich irgendwie ein ganz wildes Phänomen, das ich erst durch die Lektüre dieses Buches so richtig erfahren habe. Also geht es für mich darum, aus einer linken Perspektive, dass man Feminismus auch immer wieder als eine bestärkende Kraft sieht. Also diese Opfererzählungen, die ja auch von rechts immer vorgehalten werden, dass man Frauen klein hält und so weiter, die gehören sicherlich dazu, um die Gewalt, die real existierende patriarchale Gewalt, zu benennen und zu beschreiben, die maßgeblich Frauen und Queers betrifft. Aber diese Schwäche von einem nicht wirklich existierenden rechten Feminismus, der so sehr einen Hass auf alle Gender-Themen entwickelt hat, dass er keine positive Vision zu entwickeln vermag, den kann man sich auch zunutze machen. Und da kann man wirklich sagen, wir haben hier andere Weisen zu leben, andere Weisen zu lieben, andere Weisen, um uns aufeinander zu beziehen, die so reichhaltig und so schön und so zärtlich und so kraftvoll sind, das können die Rechten nicht schaffen. Und das werden die auch nicht schaffen. Weil wenn das einzige Angebot ist, was sie zu machen haben intellektuell, ja, dann würde ich sagen, dass ihre These, dass Frauen zu den Siegern gehen, eigentlich eine ist, die uns als Feministinnen und als Feministen entspannt zurücklassen kann, weil das ist keine besonders glückvolle und siegreiche Vorstellung davon, wie wir als Geschlechter miteinander leben wollen, wenn das alles ist, was sie zu bieten haben. Deswegen, dieses Buch lässt mich einigermaßen fassungslos, ratlos, aber auch hoffnungsvoll zurück, weil ja, wir von links einfach die besseren Konzepte haben in der Hinsicht. Also ich bin gespannt, was da noch kommt und ob Ellen Kursitzer irgendwann sich wirklich ermächtigt und über die Männer erhebt, über die sie sich aus ihrer konservativen Grundhaltung irgendwie nicht so ganz traut zu erheben. Weil sie hätte das Zeug dazu, nicht, dass ich unbedingt hoffe, dass sie das tut, weil ich meine, wir stehen auf der politischen Gegenseite, aber das war es auf jeden Fall nicht. Geschlecht und Politik vom Antaios Verlag, 10 Euro, die ihr euch hoffentlich sparen könnt, indem ihr diesen Podcast bis zu Ende gehört habt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.